Lebensraum gestalten. Ein Podcast von Wien Süd. Wenn ihr jetzt gerade bei euch zu Hause aus dem Fenster schaut, seht ihr dann einen Baum? Eine Allee? Vielleicht sogar einen Park oder einen kleinen Wald? Viele Menschen, die in Städten wie Wien leben, haben diesen Luxus nicht. Aber ist es ein Luxus, in einer Stadt Grünflächen zu haben? Oder darf man es von der Politik sogar fordern? Warum ist gerade für Kinder und Jugendliche ein begrünter, gestalteter Freiraum wichtig? Und wie löst man das Dilemma, wer hat Anspruch auf wie viel Grün? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lebensraum gestalten. Mein Name ist Laura Franz und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder bei uns reinhört. Wie weit entfernt von Ihrem Zuhause ist denn die nächste Grünfläche, der nächste Baum?
Von mir entfernt ist es circa 800 Meter oder 1,5 Kilometer, je nachdem, was man als Grünfläche bezeichnen kann.
Mein heutiger Gast, den ihr gerade gehört habt, das ist Landschaftsarchitektin Lili Litschka, die auch noch Wissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin ist. Sie leitete das Institut für Landschaftsarchitektur der BOKU, gründete die Sammlungen Nextland und L-Archiv mit und kuratierte die Vortragsreihe LX und ist Gründungsmitglied der performativen Aktivistengruppe BLA und WUPS und der Aktionsplattform Westbahnpark Live. Ihre Arbeit verbindet Design, Forschung und öffentlichen Diskurs. Sie sind in Ihrer Arbeit zuständig für Freiraumgestaltung. Was ist Ihnen denn dabei besonders wichtig?
Ja, in der Gestaltung selber geht es darum, dass die Bedürfnisse der Personen, die den Freiraum nützen werden, Berücksichtigung finden. Es geht aber auch darum, eine gute Atmosphäre zu erzeugen. Die Atmosphäre besteht aus ästhetischen Komponenten. Sie besteht auch aus klimatischen Bedingungen, die damit geschaffen werden, also ob es ausreichend Schatten gibt beispielsweise, ob es angenehm ist, sich in der Wiese aufzuhalten oder ob man auf befestigten Flächen sich befindet und ähnliche Dinge.
Klimatische Dinge, das haben Sie jetzt gerade angesprochen, der Sommer nähert sich, die ersten Sommertage stehen vor der Tür, die Temperaturen klettern langsam, aber sicher auf die 25 Grad, Richtung 30 auch. Und man merkt es auch schon in der Stadt, wenn man neben einem Haus steht, dass die Fassaden ganz schön warm werden. Warum ist es denn für Fassaden auch wichtig, einen begrünten Außenraum zu haben?
Der Freiraum wird begrenzt durch Fassaden sehr häufig oder eben auch durch andere Einrichtungen, die den Raum formen, die den Raum eigentlich erst auch kreieren. Und die Ausgestaltung der Fassade oder dieser Grenzen, die spielt unmittelbar auf die Qualität des Freiraums. Das heißt, wenn dort jetzt Hitze abgestrahlt wird von dem Gebäude, dann wirkt sich das auf das Empfinden der Wärme im Freiraum aus. Wenn das angenehm ist, um anzuschauen, das ist ein Punkt, und auch angenehm ist, was die klimatischen Bedingungen, also die Temperatur angeht, dann ist es eine Verbesserung. Das Anschauen darf man aber nicht vernachlässigen. Also eine Architektur, die entsprechend ausgestaltet ist, dass man sie gerne anschaut, ist natürlich für den Freiraum auch wichtig.
Gibt es da auch eine Wechselwirkung zwischen jetzt den begrünten Flächen und der Fassade?
Natürlich, das spielt unmittelbar zusammen. Auf der einen Seite eben diese Bedingungen, die von der Materialität ausgehen, also wie schaut die Fassade konkret aus und auch aber wie schaut der Freiraum konkret aus. Das beeinflusst sich gegenseitig unmittelbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem wichtig, welche Funktionen aneinander grenzen. Das heißt, wir sprechen dann von der Erdgeschosszone. Was ist dort drinnen? Kann der Freiraum davon profitieren? Ist es angenehm, die Nutzung zu beobachten? Ist es vielleicht sogar eine Bereicherung? Kann ich mir den Austausch zwischen innen und außen überhaupt anschauen, beziehungsweise kann ich mich daran vielleicht selber auch beteiligen. Also hineingehen zum Beispiel, kommen da Personen heraus, dient es meiner Versorgung oder kann ich vielleicht auch einfach Dinge beobachten?
Wenn wir jetzt beim Beispiel Stadtbegrünung bleiben, dann gibt es hier Teile von Wien, die richtig schön grün sind, also zum Beispiel der Prater oder auch Randbezirke, die an den Wienerwald grenzen, das Cottageviertel im 18. Bezirk, und andere Bezirke sind wieder sehr dicht verbaut. Es ist eigentlich nur Beton und Fassaden und es scheint immer mehr Beton als grün zu werden. Wie löst man denn das Dilemma, dass Stadtteilbegrünungen immer nur bestimmten Menschen zugutekommen?
Das ist eine sehr kniffelige Frage, weil sie auf die Gerechtigkeit anspielt, die sich in mehreren Aspekten ausdrückt. Also es gibt die Möglichkeit, darauf zu achten, dass zuerst diese Räume verbessert werden, diese Stadtteile, bei denen der Schuh am meisten drückt. Also Prioritätensetzung zu machen, dass dort, wo die Personen leben, die weniger mobil sind, die engere Bedingungen haben in jeder Hinsicht, dass die dann wenigstens eine sehr gute wohnungsnahe Versorgung mit Grünräumen haben. Also diese Priorisierung ist unabdingbar. Wir haben am Institut für Landschaftsarchitektur auch Studien dazu gemacht an der BOKU in Wien und haben dann auch festgestellt, dass die Verteilung extrem unterschiedlich ist. Und zwar sowohl im privaten Grün- und Freiraum als auch im öffentlichen Grün- und Freiraum. Und der öffentliche Grün- und Freiraum kann natürlich sehr gut gesteuert werden von der Stadtplanung. Wir haben so ein Quadratkilometer ausgestanzt aus zwei Bereichen in der Stadt. Der eine war im 15. im sehr dicht bebauten Gebiet und dort gab es keinen Baum im öffentlichen Raum, keinen einzigen. Und im Cottageviertel, das ist natürlich ein etwas plakativer Vergleich, gab es einen Baum pro Einwohner, Einwohnerin im öffentlichen Raum. Obwohl dort ja die Durchgrünung ohnehin durch die Gärten schon recht gut ist. Das heißt nicht, dass deswegen der öffentliche Raum schlechter sein soll, aber die Verteilung zeigt das recht deutlich.
Also Sie meinen, dass da sowohl im privaten Bereich bereits Bäume existieren und Begrünung da ist und gleichzeitig im öffentlichen Bereich aber auch in diesen Vierteln sehr viel da ist.
Das ist ja gut, dass im öffentlichen Raum Alleen bestehen, Baumreihen und so weiter. Die Bäume spielen eine essentielle Rolle im öffentlichen Freiraum. Das ist ja gut, das möchte ich auf keinen Fall schlecht heißen. Es ist nur schlecht, dass es woanders nicht existiert. Und bei den Grün- und Freiräumen gibt es also die flächigen Räume wie Parkanlagen und Gärten. Aber es gibt natürlich auch die Grünverbindungen, die ganz wichtig sind. Also dass ich auch den Park zum Beispiel erreichen kann, ohne auf dem Weg dorthin schon einer extremen Hitze ausgesetzt zu sein. Mhm.
Was für Begrünungen gibt es denn noch abseits von jetzt großen Parkanlagen? Gibt es auch kleinere Maßnahmen, die man setzen kann, um zum Beispiel in diesen dicht bebauten Bezirken Verbesserungen zu schaffen?
Ja, eigentlich kann man quasi jeden Quadratmeter mal anschauen, ob die Nutzung, die dort jetzt vorgesehen ist, dem entspricht, was der Bedarf auch für zukünftige Entwicklungen ist. Wir haben es damit zu tun, dass im Moment das vielleicht noch gerade erträglich ist, aber in 10 Jahren die Entwicklung eigentlich eine ist, die wahrscheinlich das nicht mehr erträglich machen wird.
Von der Hitze her?
Von der Hitze her, genau. Und mit der Hitze kommt auch eine Staubbelastung dazu. Also das heißt, es hat mehrere Auswirkungen. Die Grünstrukturen, die filtern ja auch die Luft, die binden Staub und es hat also mehrere positive Effekte. Und ein ganz wichtiger Anteil ist die Überschirmung, nennt man das, also die Beschattung schlicht und einfach. Die Überschirmung ist ein Ausdruck, wenn man von oben auf die Stadtkarte schauen würde, dann sieht man, wie viel die Baumkrone abdeckt von der Fläche. Und die Bäume sollten mindestens 30% dieser Flächen abdecken. Das ist eine Zahl, die eigentlich gängig ist, die aber sehr selten wirklich erreicht wird oder in manchen Gebieten eben sehr schwer auch zu erreichen ist, wenn man die Verkehrsräume aufrecht hält. Es geht leider immer nur um ein Trade-off von einer Nutzung mit der anderen, weil die Fläche ist nun mal begrenzt.
Jetzt gibt es aber in Österreich ja eine Verpflichtung, eine Stellplatzverpflichtung, aber keine Grünraumverpflichtung. Zeigt das nicht schon ein bisschen, wie das Thema bei uns in der Politik behandelt wird?
Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da erwähnen. Die Grünraumverpflichtung für neu errichtete Bauwerke würde bedeuten, dass nicht nur das Bauwerk selber ausreichend Freiräume hat. Es wird ja jetzt viel mehr in Balkone und Terrassen und Dächer und so weiter investiert auch. Das war eine Entwicklung, die sehr positiv zu sehen ist. Aber auch in öffentlichen Grünraum, in gemeinschaftlichen Grünraum. Der öffentliche Grünraum kann größer und kompakter sein. Der öffentliche Grünraum hat auch die Funktion, dass man sich dort treffen kann, dass man andere als die Wohnungsgenossen, Genossinnen sieht und trifft. Und gerade für Jugendliche ist es extrem wichtig, dass es Räume gibt, wo sie sich frei bewegen können, wo sie eben nicht kontrolliert sind, nicht andauernd sich rechtfertigen müssen und wo sie sich vielleicht auch selber den Raum aneignen können. Das heißt, diese Grünräume und Parkanlagen, die außerhalb der privaten Flächen sind, die müssen natürlich finanziert werden und eine Grünraumverpflichtung, so wie wir sie vorgesehen haben in der Studie, die wir für die Arbeiterkammer Wien machen durften, die würde dazu beitragen, es den Bezirken und der Stadt auch leichter zu machen, das zu realisieren, weil natürlich das extreme Kostenpunkte auch sind.
Ist es derzeit aber auch ein bisschen ein Thema, dass man das Gefühl hat, es gibt irgendwie die Lobby, die für den Verkehr ist und dann die Lobby, die für die Begrünung ist und die ist aber viel schwächer als die Verkehrslobby?
Also da gibt es verschiedene Ebenen. Mir kommt vor, dass die Personen, die sich für Grünräume und für lebensfähige Freiräume einsetzen, eigentlich sehr viele sind. Also wenn man die Leute selber fragt, was wir auch gemacht haben, dann sind alle dafür. Aber natürlich sind auch alle dafür, dass sie mit dem Auto fahren können oder viele. Aber in diesen Bezirken, von denen ich vorher gesprochen habe, ist ja der Autobesitz viel geringer als in anderen. Also eben in diesem einen Untersuchungsgebiet, das wir damals hatten, das war eben ein Ausschnitt aus dem 15. Bezirk, dort gibt es im 15. Bezirk den niedrigsten Anteil an Personen, die ein Auto haben. Das heißt, das ist auch sehr verschieden verteilt, der Bedarf an Parkplätzen und Zufahrten eigentlich ausschaut. Und die Stadt Wien hat ja auch reagiert und hat in ihren neuen Wien-Plan aufgenommen, dass es sogenannte Gartenstraßen geben soll. Wir haben es damals Parkstraßen genannt in unserer Studie. Also, dass Straßenabschnitte in Grünräume verwandelt werden und dass die Bewegungsfunktion aufrecht bleibt für den langsamen Verkehr, aber dass es eigentlich keine Autos mehr gibt. Und das ist die einzige Möglichkeit, in diesen dichten Gebieten tatsächlich auch den Grünraum zu vermehren. Sonst müssen wir ja was abreißen und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das Vorbild für diese Gartenstraßen ist Paris. Ein sehr oft zitiertes Vorbild, weil dort sehr radikale Begrünungsmaßnahmen umgesetzt wurden. Sehr viel radikaler als in allen anderen europäischen Städten, auch Wien. Und dort sind diese Gartenstraßen auch schon realisiert worden. Und das kommt den Bewohnern und Bewohnerinnen sehr zugute. Sie müssen sich vorstellen, wenn sie jetzt schneller mal hinaus wollen, um einfach auch aus der Wohnung zu entkommen vielleicht, oder wenn sie einfach einmal jemanden sehen wollen, der vorbeigeht, oder vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen treffen, die Mitschülerin, dann ist es sehr wichtig, dass sie einfach rausgehen können und dort einen Aufenthaltsraum vorfinden, ohne dass sie zuerst über Autobahnen quasi drüber gehen müssen. Und diese Gartenstraßen sind ein Weg in diese Richtung.
Ist das auch der Grund, warum es jetzt nicht was bringen würde, einfach zu sagen, okay, wir geben halt auf die dicht verbauten Gebiete, auf die Dächer drauf, Pflanzentröge mit Bäumen, sondern da geht es auch wirklich darum, den Boden zu verändern?
Das spielt wiederum mit der Qualität der Vegetation zusammen und mit der Dauerhaftigkeit von den Bepflanzungen, die es gibt. Also es wird ja jetzt propagiert, dass die Dachnutzung auch der Hausgemeinschaft meistens zugutekommt. Das heißt, dass man also aufs Dach gehen kann und dort sich aufhalten. Es ist natürlich so, dass man dort vielleicht nicht die Personen trifft, die man gern treffen will. Also es ist schon auch noch eine überschaubare Gruppe. Das heißt, so die Öffentlichkeit wird damit natürlich nicht versorgt. Aber die Substrattiefe, die für eine richtige Bepflanzung erforderlich ist, ist einmal mindestens 1,50 Meter. Also das ist schon ganz schön viel. Und das ist natürlich auch eine statische Frage, ob das dann möglich ist. Und trotzdem, selbst bei 1,50 Meter ist die Lebensdauer natürlich geringer, als wenn ich in einem einfachen Boden drinnen pflanzen kann, der auch während der Bearbeitung und Entstehung von solchen Parkanlagen verbessert wird und aufbereitet wird. Aber trotzdem kann sich die Wurzel dort einfach ausbreiten.
Das ist aber natürlich auch ein Kostenfaktor. Wir haben schon ganz kurz angesprochen, das Errichten von solchen Anlagen kostet, aber auch die Erhaltung von solchen Anlagen kostet. Dementsprechend ist da auch eine große finanzielle Verantwortung der Politik dahinter, oder?
Auf jeden Fall. Also die hausbezogenen Grünflächen, die werden ja über die Betriebskosten umgelegt, aber die öffentlichen, die muss die öffentliche Hand natürlich bezahlen, das ist klar. Und da ist die Frage, wie viel Kosten auf der anderen Seite stehen, was ist das für eine Rechnung? Ja? Also es gibt Untersuchungen, die angestellt wurden, welche Kosten entstehen durch das Fehlen von öffentlichem Grünraum. Und die sind enorm. Die sind aber so wie bei volkswirtschaftlichen Rechnungen immer natürlich über Umwege und nicht ganz direkt in die Gleichung einzufügen. Das heißt, dass auf lange Sicht die Gesundheitskosten steigen. die Versorgung insgesamt viel kostspieliger wird von Einzelpersonen und diese Erhaltung von der Qualität des Freiraums auch kostspieliger wird. Also das heißt, auf lange Sicht ist es billiger, eine gute Versorgung mit Grünau zu haben, gesamtgesellschaftlich gesehen, als wenn man da spart und sagt, na gut, dann machen wir halt da jetzt lieber keinen Grünraum oder reißen die Straße nicht auf oder so.
Gleichzeitig sind das natürlich Kosten, die erst in der Zukunft anfallen werden und jetzt gerade dann, also wenn man sagt, jetzt gerade baut man etwas Neues, errichtet einen Park, dann sind das Kosten, die jetzt gerade anfallen.
Ja, das ist die Krux. Also ich als Landschaftsarchitektin bin ja einer Gruppe zugehörig, die immer mit diesem Problem zu kämpfen hat, dass vor allem eben bei öffentlichem Grünraum, wo die Personen nicht direkt ihre Wünsche umsetzen und nach ihrem eigenen Budget handeln können, dass im öffentlichen Grünraum zunächst einmal die roten Zahlen dastehen. Also es steht da, wie viel das kostet, es steht da, wie viel Erhaltung das dann in weiterer Folge erfordert und das auch wiederum kostet. Und der Nutzen ist einer, der viel weniger direkt ist, das ist richtig. Und zeitlich gesehen ist es einfach bei einem Bauwerk, das kann man unmittelbar verwerten. Da kann man die Besiedlung sofort vornehmen, wenn das fertig ist. Man kann Wohnungen verkaufen oder was immer dann das Vorhaben ist. Ja. Aber im öffentlichen Grünraum ist es trotzdem so, dass die Kosten der Herstellung geringer sind, wenn man das zulässt, dass es auf offenem Boden passieren kann. Also wir haben es ja mit enormen Kostenpunkten in der Baumsetzung zu tun in den Verkehrsflächen, weil dort die Bäume unglaublich bedrängt sind. Man muss sich vorstellen, dass das Lebensalter von Baumarten ist sehr verschieden, aber das ist 100, 200 Jahre, unter Umständen vielleicht sogar noch mehr. Also wir haben in manchen Parkanlagen 150, 300 Jahre alte Bäume, ja. Das kann in der Straße sehr viel schlechter passieren. Die durchschnittliche Lebensdauer im Moment von Straßenbäumen ist 30 Jahre. Also das ist, sagen wir mal, wenn man wohlwollend ist, ein Drittel, wenn nicht überhaupt noch viel weniger. Und dem muss was entgegengesetzt werden. Das heißt, eine Möglichkeit ist, das technisch zu lösen. Da sind jetzt auch viele meiner Kollegen und Kolleginnen in der Landschaftsarchitektur schon sehr weit fortgeschritten und gut aufgestellt, das umzusetzen, dass die Baumgruben und die Baumsubstrate verbessert werden, dass die Bewässerung dauerhaft ist und so weiter. Gibt es auch Forschungen, zum Beispiel in Schönbrunn wird geforscht von Thomas Roth, auch ein Landschaftsplaner, der Versuche macht mit dem Schwammstadtprinzip und so weiter. Aber natürlich wäre es viel billiger, wenn man das einfach in einen offenen Grünraum setzen könnte. Aber der ist nicht befahrbar, der erfüllt diese Erschließungsfunktion nicht, die auch notwendig ist. Also so ganz einfach ist es nicht zu sagen, wir machen einfach überall Parks und dann ist die Sache geritzt, weil natürlich braucht man auch Bewegungsmöglichkeiten und Verkehrsmöglichkeiten.
Also das ist so ein bisschen der Mittelweg quasi, diese Begrünung in den Straßen.
Ja, also die Begrünung in den Straßen müsste vielleicht auch so erfolgen, dass da in den Abschnitten, die tatsächlich befahrbar sein müssen, das passiert und vielleicht auch so im Sinne der Gartenstadt nachgeschaut wird ganz genau, wo kann vielleicht tatsächlich die Befahrbarkeit entfallen.
Schwammstadtprinzip, was genau ist das?
Das kommt eigentlich aus Asien zu uns. Das sind Prinzipien, dass die Stadt quasi als Schwamm betrachtet wird. Also die Stadt saugt das Regenwasser auf, unterirdisch, und gibt es dann ab dorthin, wo es notwendig ist. Das ist so das ganz simpel erklärt. Wir haben es hier mit einer Übertragung auf die Baumpflanzungen zu tun, in Wien hauptsächlich, wo also unterirdisch Behältnisse gebaut werden. Also so, wenn man sich anschaut, eine Baustelle, das wäre vielleicht eh interessant, mal hinzugehen, von einer neu errichteten Straße, wo Baumpflanzungen erfolgen sollen, das ist ein riesengroßes unterirdisches Bauwerk eigentlich, wo es also Kammern gibt, wo das Wasser sich absetzen kann, wo es Kammern gibt, wo das, also das Wasser muss sich absetzen, um auch ein bisschen gereinigt zu werden, nicht? Und dann eben in den Wurzelbereich eingespeist werden kann. Das heißt, das Oberflächenwasser von der Straße wird nicht in den Kanal eingeführt. Das ist eine Forderung, die schon seit Jahrzehnten besteht. Das ist ja gut, dass das jetzt nicht mehr flächendeckend passiert, sondern in diese Behältnisse und wird dort eben dann entsprechend behandelt. Und der Baum kann dann aus diesem Vorrat zehren. Und dann kommt dazu, dass in diesen Baumgruben auch nicht einfach irgendwie Erde aus dem nächsten Park oder so eingefüllt wird, sondern das sind auch technische Substrate, sogenannte Substrate. Also das, was die Erde ersetzt, sind anders zusammengestellte Granulate und Mineralien und so weiter, die auch einerseits ermöglichen, dass viel Nährstoff drinnen ist, andererseits aber auch so konzipiert sind, dass Luft dazwischen ist. Weil die Wurzeln brauchen nicht nur Wasser, also die Bäume über die Wurzeln, sondern die dürfen auch nicht ersticken.
Ja, das heißt, es ist deutlich komplexer, als wenn man zu Hause ein bisschen sadelt.
Genau, es ist sehr, sehr kompliziert. Und da gibt es eben viele Leute, die sehr fachkundig schon Weiterentwicklungen bearbeitet haben. Aber die Verdichtung ist eben jahrelang ein Problem, weil wenn da immer schwere Autos drüber fahren, dann wird der Boden immer dichter und die Wurzeln ersticken.
Wir haben über das Thema Kosten gesprochen. Gleichzeitig gibt es jetzt ja positive Effekte auch auf lange Sicht, haben Sie gesagt. Wenn man aber jetzt auf die unmittelbare Lebensqualität blickt, gibt es da Studien, dass man sagt, die Begrünung bewirkt auch wirklich was für den einzelnen Menschen?
Ja, da gibt es sehr viele Untersuchungen, die belegen, dass die psychische Gesundheit, aber auch die physische, von einer Durchgrünung abhängt, von der Möglichkeit, sich in einem gesunden Raum zu bewegen, die Lebensqualität, was ich für Luft atme, dort ist es ganz offensichtlich natürlich, aber auch, ob ich mich beispielsweise gut bewegen kann. Also wenn ich zu Fuß gehen kann und wenn es attraktiv ist, dann bewegen sich mehr Personen körperlich und das ist für die Gesundheit zuträglich, das ist ein alter Hut. Ja. Und die direkte Verbesserung der psychischen Lebensqualität ist auch untersucht worden. Das hat begonnen mit der Heilkraft sogar, dass also erwiesen wurde, dass in Spitälern, wo vom Krankenzimmer aus der Blick auf Bäume möglich war, dass dort der Heilungsprozess gefördert wird sogar. Und das ist natürlich auch für die Erhaltung der psychischen Gesundheit insgesamt gut. Es gibt diese Forderung von Cecil Konijnendijk, heißt der, das ist ein holländischer Forstwissenschaftler und Stadtforscher, der fordert 3, 30, 300 heißt das. Also 3 bedeutet, man soll von jedem Ort, an dem man sich aufhalten muss, sprich Wohnung oder Schule oder Arbeitsplatz, mindestens 3 Bäume sehen können. Das kann sich mal jeder überlegen, ob das der Fall ist. Also nicht aus jedem Zimmer und in jedem Fenster, aber zumindest von einem Fenster aus. Und 30, das habe ich schon angesprochen, das sind diese 30% Überschirmung oder Beschattung. Und 300 soll heißen, dass man in maximal 300 Meter einen qualitätvollen Grünraum erreichen kann. Also es ist eine ganz einfache Faustregel, die man sich auch gut merken kann. Er hat auch sehr große Erfolge mit dieser Faustregel erzielt und hat auch untersucht, ob das tatsächlich Verbesserungen bringt. Es hat auch Städte gegeben, die das schon umgesetzt haben in Teilbereichen. Und es ist der Fall eben auch für die Befindlichkeit der Personen, die das in Anspruch nehmen können.
In Wien ist das aber noch nicht überall so.
In Wien ist es nicht überall so. Es ist, glaube ich, in sehr wenigen Städten flächendeckend so, weil natürlich die Dichte sehr verschieden ist, auch historisch gesehen. Von den europäischen Städten nimmt die Dichte normalerweise vom Zentrum nach außen hin ab. Das ist natürlich etwas durchsetzt mit Entwicklungsgebieten, die auch unter Umständen am Stadtrand sind und dicht sein können. Aber die weniger dichten Gebiete, die Sie auch am Anfang angesprochen haben, am Stadtrand, dort ist es vielleicht sogar überschritten. Und im Zentrum natürlich weniger. Aber es geht ja darum, möglichst weit in die Richtung zu arbeiten. Wien hat im Stadtentwicklungsplan stehen, dass es 250 Meter sein sollen. Ist sogar besser noch als diese 330-300-Regel. Allerdings ist die Qualität von dem Grünraum dann auch noch relevant. Und wir haben auch eine Untersuchung gemacht am Institut, wo wir überlegt haben, wie könnte der Grünanteil verbessert werden in diesen Gebieten, in denen es eben sehr dicht ist. Also der Begriff Besalpark ist ja wahrscheinlich vielen bekannt und bezeichnet kleine Parkanlagen oder kleine Grünräume in diesen dichten, vor allem Gründerzeitstrukturen, also den Gebieten, die so um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert gebaut wurden. Und wenn man diese Parks erweitert um die anliegenden Straßenräume, dann würde man für das Gebiet, das sehr stark unterversorgt ist in Wien, praktisch die Größe von einem Donaupark noch einmal erreichen. Also das ist ja die größte Grünfläche, die im 20. Jahrhundert in Wien gebaut wurde. Die war ursprünglich mit 100 Hektar konzipiert, hat jetzt noch 64. Aber wenn man sich das vorstellt, dass das so viel Grün Platz hätte eigentlich, wenn man das erweitert. Und die Erweiterung macht natürlich sehr viel Sinn, weil die Erweiterung bedeutet, dass ich nicht kleine Stücke hier und da habe, sondern dass ich von einem kleineren Grünraum zu einem größeren komme, der auch klimatisch eine viel bessere Auswirkung hat. Weil von der Größe der Grünräume hängt der Abkühlungseffekt auch ab.
Jetzt ist es natürlich auch so, dass es nicht nur eine Kostenthematik bei der Stadt oder bei der Politik ist, sondern auch die Bauträger sind ja verantwortlich, um bei der Errichtung hier Kosten im Rahmen zu halten oder auch verantwortungsvoll mit dem Thema umzugehen. Wo sehen Sie da die Problematik?
Ja, Bauträger sind auf jeden Fall auch in der Pflicht, sich um diese öffentlichen Notwendigkeiten zu kümmern. Also die Linie dort zu ziehen, wo das Grundstück endet, ist nicht zulässig, meiner Meinung nach. Weil ja die Personen, die dort leben, nicht nur die Wohnung haben, die sie sich mieten können oder vielleicht erwerben können, sondern die leben ja auch in der Stadt. Das heißt, der Beitrag von den Bauträgern für die Qualität außerhalb dieser Anlage ist sehr relevant. Sie haben selber auch vorher schon angesprochen, diese Grünraumverpflichtung, das wäre eine Möglichkeit. Die andere ist natürlich, dass das Setzen der Gebäude in den Stadtraum eine ganz wesentliche Auswirkung hat auf zum Beispiel die Klimasituation, die Luftzirkulation, aber natürlich auch die Lichtsituation. Also das heißt, es gibt eine sehr, sehr große Verantwortung in der ursächlichen Handlung der Bauträger, nämlich das Gebäude hinzusetzen. Es ist die Frage, wo, wie hoch, wie tief, wo sind Durchlässe. Die Durchlässigkeit ist ganz, ganz wichtig. Aber darüber hinaus auch in die angrenzenden Räume oder eben vielleicht sogar darüber noch etwas weitergehend dafür zu sorgen, dass die Personen, für die sie löblicherweise Wohnraum schaffen, dass die für die Personen auch ein guter Stadtraum entsteht.
Also ein Kraftakt für alle.
Genau.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Danke für die Einladung.
Das war's mit Lebensraumgestalten für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast gerne und lasst eine Bewertung da. Dieser Podcast wird ermöglicht durch Wien Süd. Weiterführende Links und Informationen zu unserem Gast findet ihr in den Shownotes. Lebensraumgestalten ist eine Produktion von Art Phalanx im Auftrag von Wien Süd. Redaktion Gerald Annetzhuber, Produktion, Schnitt und Sounddesign Kaspar Ahrens, Moderation ich, Laura Franz.